Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt. Präsentiert von der Hause Garage in Auwedischwil. Ihre Toyota-Partner am Zürichsee mit einer grossen Auswahl an Lagerfahrzeugen, wie zum Beispiel der neue Toyota RAV4 Plug-in Hybrid. Hause.ch.
Das ist der Doppelpunkt, kurz vor der Wahl von einer weiteren SP-Bundesrätin. Bei mir im Studio Jacqueline Badran, über die gerade das Buch über ihr Leben und ihre Laufbahn erschienen ist. Mit ihr unterhält sich im Verlauf dieser Stunde der Roger Schawinski. Jacqueline Badran, die hat Musik mitgebracht und sie ist da bei mir im Studio. Natürlich meine allererste Frage an sie, wie immer, fällt mir nichts anderes ein. Wer bist du, Jacqueline?
Ja, unterdessen wissen das die Leute, glaube ich. Und man kann es nachlesen,
genau.
Im Buch.
Also, nein, ich sage mir, man kann es nachlesen. Nein, ich würde es gerne von dir jetzt hören.
Ich bin Jacqueline Badran, Nationalrätin und ganz offenbar bodenständig und beharrlich.
Das ist der Titel des Buches, klingt wie eine Biografie von einem SVP-Politiker, aber offenbar fühlst du, das passt auf dich. Bodenständig und beharrlich kann man auch Bauern zum Morgen sein.
Ja, also ich glaube, also die Autorin hat das so gewählt, das habe nicht ich gewählt. Weil Bodenpolitik mein wichtigstes Politikfeld ist, das ich habe. Und von dem her, und weil ich ja doch eher ein bisschen, wie die Leute immer sagen, volksnah bin, ist das bodenständig eigentlich fast ein bisschen naheliegend gewesen.
Also du hast dich selber beschrieben, irgendwo auf einer Homepage von dir, garantiert unbestechlich, unabhängig, ungepierst, untätowiert, unbeschmuckt und neu, meist ungeschminkt, dafür garantiert bestiefelt, ehrlich, geradlinig und bisweilen ein wenig besserwisserisch. Das umfasst das. Aber was zum Beispiel nicht drinnen ist, was ich würde sagen, authentisch, bist du authentisch?
Ja, also das ist das, was die Leute sagen über mich, aber das ist eine Interpretation vom Betrachter, nicht vom Absender.
Ja, kann man doch auch. Bist du angstfrei?
Ja, mehr oder weniger.
Bist du grob?
Nein.
Doch.
Gar nicht.
Also wenn du da sagst, zum Beispiel, der Josef Ender erhege keine Eier, ist das so eine sexistische Bemerkung, die wahrscheinlich nur eine Frau und ein Mann heute machen kann. Was wäre das Äquivalent, wenn ein Mann das an einer Frau würde sagen? Du hast keine Eier.
Ja, also, Ich glaube, das ist jetzt ganz extrem eine Interpretation von einem Mann, weil irgendwie, wenn man jemandem sagt, du hast keine Eier, dann heisst das einfach, du bist ein Schwachkopf, du bist ein Schwächling und das ist irgendwie,
ist das
hast keinen Mut.
Eben.
Ja, es ist halt, aber das ist umgangssprachlich.
Oh, ist das so?
Ja.
Wenn du sagst, hure fucking Glarner.
Oh, Moment. Das ist eine verdammte Sauerei. Gerade mal Punkt machen, weil das irgendwie, das ist inakzeptabel. Weißt du, wie war das? Ich habe einem Journalist gesagt, der mit dem Radio-Ding da angekommen ist, mit euch rede ich nicht.
Mhm.
Dann sagt er, wieso nicht? Und dann sage ich, weil ihr die Kameras an die falsche Richtung antun, anstatt auf die Jugendlichen und die Bewegten, das ist gerade Klimabesetzung vom Bundeshausplatz gewesen, tun das auf den huren fucking Clan. Alle Medien sind dort hin, wie wenn der Prinz Harry und Meghan dahergekommen wären, weil der Clan dort mit der Frau Aslan irgendwie umeinander dingselt hat. Die sind 15 Meter von mir weg gewesen. Ich weiss nicht, was dort dann passiert ist. Ich habe nur gesehen, Trauben Medien. So. Und das hat er dann ohne Kontext, nicht mit euch rede ich nicht, dann gebracht. Und jetzt ist das immer Chromzeug in das Verpadran um einen anderen Batzt und so. Könntet ihr mal vielleicht die 99,99999 andere Sachen sagen?
Gut, also musst du mit mir Danke. Nicht in Mehrzahl reden, sondern ich bin da nicht dabei gewesen.
Doch, aber in der Arena kommt dann das auch.
Gut, Michael Herrmann hat ja bei dir gesagt, im Politbetrieb gibt es nur wenige, die auch in physischer Hinsicht eine Dominanz ausstrahlen, wenn er über dich redet.
Ja, soll ich sagen.
Was? Ja? Ja. Offenbar, so kommst du an, oder? Du bist dort, und er hat noch Folgendes noch gesagt, und die Gegner an die Wand reden können. Du sagst in dem Sinn ganz ähnlich am Blocher.
Ja. Soll ich jetzt sagen?
Ja, völlig falsch.
Ich finde jetzt, der Bloch und ich haben nicht so viel gemein.
Aber du magst ihn ja wahnsinnig gut. Du sagst ihm ja Stöffeli.
Ich mag ihn überhaupt nicht wahnsinnig gut. Das sind so Eigenschaftswerte, die du ihnen tust.
Gut.
Ich mag ihn auf seine Art gut, ich rede gerne mit ihm.
Genau. Und das ist eigentlich erstaunlich. Eben. Also, du redest gerne mit ihm, stundenlang redest du mit ihm. Über was?
Zum Beispiel über Energiepolitik. Mhm. Weil mit ihm kommen, es gibt kein anderer Politiker, den ich je erlebt habe, wo man 3 Stunden am gleichen Thema bleiben kann. Und dann kann er sagen, Moment, das geht mir zu schnell, da müssen wir noch ein bisschen in die Tiefe. Und das finde ich extrem angenehm, wenn man nicht einfach immer so floskulös und 2 Sekunden das und 3 Minuten das.
Wirklich, also er ist ein seriöser Politiker und du empfindest ja, das hast du mir gesagt, dass die meisten ihre Dossiers einfach nicht kennen im Parlament.
Die meisten, ich habe nicht gesagt, aber viele. Der Blocher kennt auch gewisse Dossiers überhaupt
Klar,
nicht.
Aber
über die redet er dann auch nicht.
Gut, okay. Eben, aber das mal. Und das ist ja unglaublich, so ein bisschen, was soll ich sagen, dein Flirt mit Blocher geht ja bei Maurer noch ein bisschen weiter, beim Uli. Der hat einmal über dich gesagt in einer TV-Sendung, wir verstehen uns sehr gut, wir lieben uns schon fast ein bisschen. Ist das gegenseitig?
Also das hat er nicht in einer TV-Sendung gesagt, sondern im Nationalratssaal vom Parlament.
Ja, damit ist es auch in einer Fernsehsendung gekommen.
Ja, das wird dann immer auch wieder so rausgepickt und irgendwie...
Ja.
Ja, wir können einfach gut miteinander streiten. Wir haben viele Schlachten gegeneinander ausgetragen.
Aber ihr mögt euch, und das ist eigentlich ein Interessantes, eine linke Sozialdemokratin und ein rechter SVPler, die haben es gut miteinander.
Ja, es ist ja nicht, ich teile ja 99% von den Meinungen gar nicht von ihnen. Aber wenn man das loslöst jetzt von den politischen Meinungen, oder von den politischen Haltungen auch, selbst gewisse Werthaltungen, gibt es halt gleich. Ich mag zum Beispiel, mir gefällt das, wenn ein Uli ansteht und sagt, hey, ich habe jetzt gar keine Lust, in die Arena zu kommen. Das gefällt mir. Mhm. Es ist wirklich, es ist eine riesige Gefahr da, dass Politikerinnen und Politiker so ein bisschen zu Marionetten, zu Theaterdarstellern mutieren, wo müssen gefallen und wo müssen, was weiß ich, gölte Sätze machen und so. Und das macht weder der Uli noch der Blocher.
Aber er macht ja auch anders. Er sagt, ich brauche ein N-Wort, das ich jetzt noch nicht brauche. Und wenn ich das mache, dann kommen alle Kameras auf mich zu. Also ganz provokativ. Also das findest du auch gut, die Attitüde?
Nein, das finde ich total daneben. Das zeige ich ihm aber auch vor der Grad ins Gesicht und sage ihm, finde ich völlig daneben, was du da geboten hast.
Okay, gehen wir ein bisschen auf das Buch ein. Du sagst, es ist keine Biografie, aber es fängt ja ganz früh an, wo du als Mädchen, als junges Kind am Zürichberg in bestem Verhältnis aufgewachsen bist. Der Vater war zwar dann nicht mehr da, war ein Libanes, der ist wieder in Libanon zurückgegangen. Wie hast du das empfunden?
Was meinst du?
Eben, wie ist das bei dir abgekommen, wo der Vater einfach plötzlich weg war?
Naja, einfach so plötzlich weg ist er nicht gewesen. Zuerst haben sich meine Eltern, als ich irgendwie 9 gewesen bin oder so, umeinander irgendwie scheiden lassen. Und dann war er schon ein paar Jahre in der Schweiz gewesen.
Mhm.
So plötzlich ist das nicht gekommen. Ja, er gefehlt hat. Man war der, der am meisten mit mir gespielt hat.
Mhm. Und bist du dann besuchen im Libanon?
Ja, jedes Jahr.
Jedes Jahr? Was hast du für ein Verhältnis zu diesem Land? Oder? Ein Land, das ja mal, wie hat es geheißen, die Schweiz im Nahen Osten und ist total am Boden liegt.
Ja, es ist so, ich kann nicht Arabisch, mein Vater hat immer Englisch mit mir geredet, er hat gefunden, who wants to speak Arabic, das interessiert dich niemand, Englisch ist international, er war extrem anglophil gewesen. Und ja, der Libanon ist ein wunderschönes Land, es war enorm traurig gewesen, wie, ich sage jetzt mal, die westlichen Mächte den Libanon haben lassen, weil damals ist das ganz sicher auch ein multireligiöses Land gewesen. Da haben Moslems, Christen und auch Juden ganz friedlich miteinander gelebt. Also mein Vater hat vor allem mit Juden geschäftet. Der war libanesischer Christ gewesen. Und dass man das doch recht säkularisierte Land so fallen lassen hat, das war schon übelst gewesen.
Aber es war dann ein Bürgerkrieg gewesen, mehr ein Jahrzehnt, und daraus auch noch eine Rolle gespielt, etc.
Genau.
Und bis jetzt ist es irgendwie nicht mehr gut gekommen. Aber du hast dann einen Stiefvater bekommen, der hat einen fantastischen Namen gehabt. Ich hoffe, dass ich das richtig ausspreche. Fabricotti Roosevelt.
Fabricotti. Graf Fabricotti Roosevelt.
Genau. Also, das war dann dein Vater. Der hat dir unter anderem eben nicht mehr so die üblichen Kinderspielsachen beigebracht, sondern Bridge spielen.
Bridge und Golf.
Bridge und Golf.
Ja.
Also alles, was dazugehört hat für ein Uptown Girl.
Ja, genau. Er will aus mir die beste Bridge-Golfspielerin von der Schweiz machen, was zu dieser Zeit völlig einfach gewesen wäre, weil Golf ist nicht so irgendwie.
Mhm.
An mir hat das so gestunken. Ja. Ich habe gefunden, dass ich so einen Old-Man-Sport und da mit dem Wägeli da. Nein.
Aber Bridge hast du gespielt, eifrig, sehr eifrig.
Ja, Bridge ist dann mehr später gekommen, während dem Biostudium, während meinem ersten Studium. Dann habe ich dann sehr stark Bridge gespielt.
Also deine Mutter beschreibst du auch, die hat sich aufgeschafft von Kassiererin bei Bali bis zur Chefsekretärin, dann natürlich auch Ehefrau eben von einem Graf am Zürichberg. Ist sie ein das Vorbild für dich?
Das kann man nicht sagen. Wir waren halt lang doch auch ein Dreifrauenhaushalt. Und wir müssen, das in den 60er Jahren.
Also du, deine Schwester und deine Mutter?
Genau. Und ich bin dann auch im Zürichberg. Also, normalerweise war die Toleranz riesig dort. Aber es hat dann schon einzelne Eltern von meinen Freundinnen gehabt, die gesagt haben, das ist jetzt die Tochter von einer Geschiedenen.
Ah, ja.
Das
okay.
Ist schon noch. Aber es war insofern prägend, als wir eigentlich als Drei-Frauen-Haushalt dann doch irgendwie sich durchkämpfen konnten. Ja.
Aber du hast ja dann später gewisse Jobs gemacht und bist Skilehrer etc. Vieles andere auch. Etwas ist mir aufgefallen, Eisenleckerin auf dem Bau. Also, ja. Du hast also das Schlimmste ausgesucht, was eine Frau machen kann. Was hast du damit beweisen?
Siehst du, du denkst immer, man will irgendetwas
mit Eisen. Ja, Eisenleckerin.
Ja,
ein paar Golf spielen nicht, aber Eisenleckerin ja.
Es ist ganz einfach. Ich bin in Skischule gegangen, habe das Skilehrerpatent gemacht, dann hatte ich einen Freund gehabt, der war Bauführer gewesen. Und ich habe unbedingt einen Job, weil ich mein Studium 100% selber finanziert habe, was nicht so einfach war. Und dann hat er gesagt, hey, komm doch auf den Bau arbeiten. Und dort verdienst du irgendwie 21 Franken. Das ist zu dieser Zeit, wow, 100 Mal besser gewesen als im Kino, wo ich auch gearbeitet habe. Kinobillett abreißen, dort hat es dann 10 Franken gegeben. Und so bin ich auf dem Bau gelandet. Mhm. Da muss man nicht etwas beweisen.
Aber wie war es?
Boah, anstrengend. Und das ist ein prägendes Erlebnis im Sinn von zu wissen, wie privilegiert ich bin. Weil ich auch immer gedacht, boah, zum Glück muss ich das nicht das Leben lang machen, sondern ist das nur temporär. Also am Abend hast du also die Hände kaum irgendwie strecken. Das war brutal gewesen. Und auch für den Rücken. Und darum, ich bin jetzt Mitglied von der Unia und bleibe Mitglied von der Unia, weil irgendwie danke vielmals für die, die diesen scheiß Job machen.
Also, bei mir ist Jacqueline Badran, sie hat Musik mitgebracht nach dem Paolo Nutini. Was ist der zweite Titel?
Conquistador. Purple Harem. Großartig.
Bei mir ist Jacqueline Badran und sie sagt ja, sie sei total immer sanft. Ich bin jetzt hier und rede heute noch während der Musiktitel getroffen. Also ich versuche es jetzt mal so. Du hast ja unglaubliche Extremsituationen in deinem Leben erfahren. Mit 7-Jährigen bist du fast vom Balkon gefallen, dann in ein Lawinenunglück hineingekommen, Flugzeugabsturz überlebt auf den hintersten Plätzen in einem grossen Flüger. Bist du ein Glückskind? In deiner eigenen Sicht?
Ja.
Und was hat das aus dir gemacht, wo du gemerkt hast, ich bin ein Glückskind?
Ja, also es ist nicht nur wegen diesen Unfällen. Ich meine, irgendwann hat mir mal mein Geografielehrer gesagt, die Hälfte der Menschheit verbringt die Hälfte von ihrem Leben damit, Wasser zu suchen und zu transportieren. Das ist einer der einschlägigsten Sätze in meinem ganzen Leben, weil dann habe ich gemerkt, wie verdammt privilegiert wir da sind, in der Schweiz geboren zu sein, unversehrt geboren zu sein. Wir können einfach den Hahn aufdrehen und es kommt das beste Wasser, solange wir wollen, die Temperatur, die wir wollen. Und das ist ja nicht mit Leistung verbunden. Wir haben alle Glück gehabt, dass wir da in der Schweiz sein dürfen. Und
Ich hatte ein ähnliches Erlebnis, ich war bei der Hungergebiete in Äthiopien und dort sind die Leute stundenlang angestanden, um Wasser zu bekommen. Bin ich in die Schweiz gekommen und bin dann Skifahren nach St. Moritz und gesagt, was mache ich da für einen Unsinn? Während gleichzeitig im gleichen Moment und so weiter. Also gut, also, das hat dich irgendwie geprägt. Bist ja dann in St. Gallen, wo ich auch war, bist in der Studenteninitiative Oikos gewesen, im Ökobüro. Und warum bist du nicht zu den Grünen gegangen, wo du in die Politik gegangen bist? Das wäre doch naheliegend gewesen.
Als Biologin. Ja, zuerst als Biologin.
Zum Beispiel?
Nein, weil Grün muss überall sein. Mir war das zu monothematisch gewesen. Für mich ist Gerechtigkeit ganz ein zentraler Wert.
Und das ist bei den Grünen nicht wichtig, Gerechtigkeit?
Das weiss ich nicht. So.
Ja, also zum Beispiel, wenn man für Klimaschutz macht und Werbung macht und schaut, dass man in die Klimakatastrophe hineingeht, ist doch der grösste Effort, Gerechtigkeit auf dieser Welt anzubringen, oder nicht?
Im Moment. Einer der grössten Effort, aber, oder? Ich meine, wir hat es die Grünen gar noch nicht gegeben. 1982 ist in unserem SP-Parteiprogramm gestanden, dass wir eine CO2-freie und uranfreie Energieversorgung wollen und dass man das CO2 muss runterfräsen, also Öl und Gas, und zu aussteigen aus dem Uran, also aus dem AKW, und dafür die neuen Erneuerbaren rauffahren. Seit 1982 hat es die Grünen noch nicht gegeben. Also,
aber du bist erst 1990 in die SP gegangen.
Wir sind zentrale Umweltpartei.
Mhm, aber eben, du bist erst mit 30 überhaupt in die Politik eingestiegen.
Ja, und dann in die SP.
Eben, das mit den Grünen und den 80er Jahren, das ist ja schon vorbei gewesen.
Nein, wo ich mich dann entscheiden musste, welche Partei. Und für mich ist als Biologin, ich bin sehr politisiert worden durch den Klimawandel, übrigens 1980, wo alles schon längst klar war, in welche Richtung das geht. Und dort war für mich klar, die Umweltpartei ist eben die SP und die Grün muss sowieso überall sein.
Du hast dann gesagt, du hättest den Wirtschaftsteil der NZZ nie verstanden, sei darum nach St. Gallen gegangen und hast das dort gelernt und bist dann so in die Politik hineingekommen und hast da die Ochsentour gemacht, Gemeinderat, Nationalrat. Und dann hat es plötzlich geheißen, eben, die ist einfach so speziell, die sollte etwas mehr werden. Zum Beispiel auch ins Exekutivamt, oder? Stadträtin, hast hin und her gemacht, man hat dich gebeten, sogar Bundesrätin etc. Und immer irgendwann hast du dann zurückgekrebselt. Warum?
Ja, weil, also, es sind natürlich mega spannende Ämter. Und ich bin so eine Macherin. Und,
eben.
Das kommt mir entgegen. Also eigentlich bin ich eine Exekutivpolitikerin. Eigentlich.
Ja.
Aber es ist dann immer so, oder? Wenn sich eine Tür und eine Option aufgeht, dann geht auch etwas anderes zu. Und beispielsweise im Stadtrat, dann hätte ich mein Unternehmen allein lassen. Und das ist dann in der Abwägung, ist mir das dann irgendwie auch nicht der Wert gewesen. Ich hätte den Nationalrat aufgeben.
Ah, ja.
Dort habe ich ja schon einen open Plan. Und bei Bundesrätin, also ich meine, stell dir vor, ich werde ins Militärdepartement gestellt worden. Jetzt muss ich vor die nächsten 8 Jahre von meinem Leben verbringe ich mit dem Kauf von Bodenluftabwehrsystemen und irgendwie, ich habe noch zwei Leute ins Kader, ich habe noch zwei Frauen ins Kader vom Militär gebracht. Nein. Oder im Justizdepartement. Was hätte ich dort sollen? Ausser die Lex Koller verschärfen, aber das kann ich auch von aussen.
Gut, also, über die Situation, eben aktuelle Situation, das heißt Militärdepartement. Ich habe Matthäa Meier, deine Sitznachbarin, im Nationalrat gesehen, bei der Friedensdemo, im Frühling, wo es darum gegangen ist, ob man der Ukraine helfen soll. Sie hat gesagt, nein, mehr Waffen ist mehr Krieg. Und das dürfen wir nicht machen. Und vor allem, wir dürfen kein Geld diesen Waffenproduzenten geben. Wenn man jetzt keine Waffen gegeben hätte in der Ukraine, aus dem Westen, was wäre passiert, deiner Meinung nach, Jacqueline?
Ja gut, aber das ist ein Schweiz-Spezifikum. Neutralitätsrechtlich dürfen wir das einfach nicht. Das ist ein Spezifikum.
Nein, aber sie hat es ja generell
und gesagt. Und wir sind ja in dem Sinne auch Trittbrettfahrer. Wir sind Trittbrettfahrer von der NATO, wir sind Trittbrettfahrer von all unserem Umfeld, den Deutschen und Amerikanern, die irgendwie Waffen schieben.
Ja, ich möchte deine Frage aber gleich ein bisschen, oder meine Frage beantwortet haben. Bist du der Meinung, der Westen hätte der Ukraine keine Waffen sollen liefern? Aus der Haltung der Pazifisten, der Friedensbewegung etc.?
Nein, bin ich nicht. Nein.
Also eine andere Meinung als Matthäa Meier?
Nein, ich glaube, Matthäa hat die gleiche Meinung wie ich, wenn ich sie richtig verstehe.
Ja, aber dort hat sie voll gesagt, mehr Waffen heisst mehr Krieg.
Mhm.
Aber wenn der andere die Waffen hat, dann sollen wir nicht schauen, dass man auch Waffen hat. Und wenn der andere angreift und Imperialist ist, sollte man dann nicht schauen, dass man den abwehren kann.
Roger, willst du eigentlich hier in dieser Sendung deine Meinung verkünden oder willst du meine Meinung? Ich habe gesagt, klipp und klar, ich sage dafür, dass die anderen Waffen liefern, man muss sich verteidigen, wir sind eigentlich in einem Bündnisfall sozusagen. Gut, UNO-Recht ist nochmal etwas Spezielles. Aber wir als neutrales Land könnt das neutralitätsrechtlich nicht, auch wenn das mit dieser Munition sehr eine ambivalente Sache ist.
Hast du das Gefühl, du kannst deine Meinung da nicht sagen in dieser Sendung?
Doch, aber du wolltest sie vor allem nicht sagen. Ja.
Nein, ich wollte eine Frage stellen, um an deine Meinung anzukommen. Also machen wir eine Musik und reden nachher weiter. Wir haben noch ganz viele andere Themen. Was ist der nächste Musiktitel?
Imagine. Das sind alles Titel, die sich gegen den Krieg richten, im Übrigen. Alle die Musiktitel.
Von John Lennon. ist Jacqueline Badran. Und ich muss jetzt so noch etwas über mich sagen. Ich bin einmal politisch aktiv geworden, habe mich für etwas eingesetzt und meine politische Gegnerin war Jacqueline Badran. Magst du dich erinnern?
Mhm.
Fußballstadion Zürich.
Mhm.
Du warst dagegen gewesen. Der ganze Zürcher, der rot-grüne Stadtrat, hat das wählen. Es hat mehrere Volksabstimmungen gegeben, in der Zwischenzeit auch noch. Und du hast gesagt, nein, also Zürich soll keins oder das Stadion nicht bekommen, aber anders geht dann noch länger, etc. Und jetzt habe ich das Gefühl gehabt, das hat dich ein bisschen geknickt, die Niederlage, dass dort die Stimmbevölkerung, nicht wegen mir, aber die Stimmbevölkerung anders entschieden, und zwar mehrfach.
Und wieso mehrfach?
Ja, mehrfach hat man über das abgestimmt.
Nein, über das.
Über Stadion, ja, ja, klar.
Nein, schau jetzt mal, ich erkläre das nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Es war nicht gegen das Stadion, sondern gegen das Projekt, gegen die Finanzierung über den Staat von einem Hochhaus, wo dann das Stadion finanziert, wo uns die Steuerzahlenden dreimal teurer kommt. Und das Zweite ist, mit grosser Wahrscheinlichkeit nie gebaut wird, weil wegen der Verknüpfung von diesen Hochhäusern und dem Stadion, und das wird vom Bundesgericht vermutlich dann irgendwann abgeschmettert. Oder hast du die Schaufeln gesehen, die das Stadion baut? Und ich will einfach noch mal betonen, die SP und ich, namentlich ich, wir haben eine Initiative gemacht für ein rein von uns finanziertes Stadion, das schneller gekommen wäre, das billiger und deutlich billiger gekommen wäre und vor allem schneller und gekommen wäre.
Also gut, das wäre dann vielleicht auch nicht finanzierbar gewesen.
Nein, eben doch.
Also tatsächlich
das ist nicht finanzierbar. Stimmbevölkerung
hat mehrfach das wählen, das Stadion, und das müssen wir akzeptieren in einer Demokratie. Jetzt gibt es Einsprache über Einsprache von Einzelpersonen, um das rauszuziehen, um Jahre und Jahre raus. Findest du das gut, dass das möglich ist in unserem Rechtssystem?
Ja, selbstverständlich, wenn wir können Einsprache machen. Aber es geht nicht gegen das Stadion, sondern es geht gegen die beiden Türme. Das ist etwas anderes. Roger, du hast es wie nicht begriffen. Es ist einfach zu dumm, um weiter über das zu reden. Du hast es nicht begriffen. Das ist die Pièce de Résistance.
Ja, aber es ist das Stadion, ist zur Abstimmung gewesen. Und die Bevölkerung hat es angenommen, mehrfach.
Ja,
du hast
ihr,
nicht begriffen.
Ihr und Medien, nicht mehrfach. Weil ihr und
wohl mehrfach.
Medien, weil, was mehrfach? Hör mal auf. Weil ihr und die Medien einfach auch Unfug erzählt haben und nicht haben wollen eingesehen, dass das Projekt als solches erstens zu teuer kommt und zweitens über Einsprachen verhindert wird, und zwar wegen der Türme, nicht wegen dem Stadion.
Nein, wegen irgendwelchen Einsprachen von Querulanten etc., die das ausnützen bis zum
Gehen. Ja, aber das habe ich ja 700 Mal gesagt, ja, aber, ich wollte es nicht hören.
Aber wir haben es auch bei der Staumauer in den Bergen, wo es 20 Jahre gab, bis man Staumauer kann erhöhen kann.
Ja.
Und das sind doch irgendwie Zustände, wo du müsstest sagen, das ist nicht tragbar. Da ist man beweglich. Und Zürich ist jetzt noch die einzige Stadt in Mitteleuropa oder fast schon weltweit die grössere Stadt, die kein Fußballstadion hat.
Ja. Wir hätten es können haben, wir hätten nur unsere Initiative durchlassen und dann hätten wir jetzt eins.
Aber der Zürcher Stadtrat, deine Leute, SP und Grüne, die haben das klar wollen, oder?
Nein. Es ist bei uns in der Fraktion und an der Mitgliederversammlung und auf allen Gremien, die wir haben, ein klares Nein, nicht zum Stadion, sondern zu dem Projekt gewesen, zu dem spezifischen Projekt, weil es nicht zu einem Stadion führt und weil es mindestens dreimal teurer ist, als wenn wir es selber bauen haben.
Gut,
Ende
also,
der Diskussion. Ende. Und jetzt haben wir es ja, genau das, was ich gesagt
genau,
habe.
Genau, aber Tatsache ist, der Stadtrat, der rot-grüne Stadtrat, der in der Verantwortung ist, die Exekutive, hat es ganz anders gesehen, oder? Das musst du festhalten.
Ja, die haben auch einen grossen Fehler gemacht, dass sie nämlich, anstatt dass sie im Vorfeld, bevor man so ein Projekt in die Pipeline gibt und einen Investorenwettbewerb macht, dann schaut man an, was es für Finanzierungsmöglichkeiten gibt. Das haben sie nicht gemacht. Dann geht das in eine Pipeline drei Jahre, in eine Blackbox. Dann kommt das auch wieder raus nach drei Jahren oder vier Jahren sogar. Ganz viele Akteure haben ganz viel Geld eingesetzt für die Planung. Und nachher kann man nur Ja oder Nein sagen. Man kann nicht einmal das Projekt verändern oder verbessern. Und dort haben sie die grosse Kopplung gemacht. mit der Finanzierung über die Türme, die eine 6,3%ige Rendite hat und de facto subventioniert sind von den Steuerzahlern von der Stadt Zürich und noch Hochhäuser sind, die rekursfähig sind in unserem Rechtsstaat. Das Projekt war einfach nicht ein gutes Projekt. Mir hat das die Schere gewählt, dass man das in dieser ganzen Pipeline und dann nachher muss kommen und sagen, ja nein, aber das ist eigentlich scheiße. Ich hätte das gerne früher können, die Weichen stellen können, aber so war es halt nicht. Und jetzt haben wir halt kein Stadion, wie ich es gesagt habe.
Haben wir auch kein Stadion. Gut, also wir haben auch keinen Rahmenvertrag. Wer ist verantwortlich, dass wir keinen Rahmenvertrag haben in der Schweiz mit der EU?
Die EU, würde ich mal sagen.
Ah ja?
Ja.
Und die Gewerkschaften in der Schweiz, die da eine ganz wichtige Rolle spielt, haben einen Schulterschluss gemacht mit der SVP.
Schmidt war ein Element. Also es ist einfach so, dass die EU 2018 gesagt hat, es ist fertig verhandelt. Dann hat das Parlament irgendwie gefunden, nein, man muss da noch Nachklärungen machen. Man hat ja dann nie dürfen über Verhandlungen reden, weil es ist ja, die EU hat einseitig erklärt, dass es fertig verhandelt ist. Dann haben wir selber eine rote Linie gemacht. Und eine von der roten Linien war der Lohnschutz, Unionsbürgerrichtlinie und das andere die staatliche Beihilfe. Also eigentlich das Ganze, was at stake ist. Und in diesen 3 Jahren, wo man nie dürfen Nachverhandlungen sagen, sondern immer müssen sagen, Klärungen, hat die EU sich nicht um einen Millimeter bewegt. Und alle Parteien in Bern, alle, ausnahmslos alle, haben wollen ein Ende mit Schrecken, wohlgemerkt, anstatt ein Schrecken ohne Ende. Weil, stell dir mal vor, wir sind ja direkt in Demokratie. Stell dir mal vor, das sind unkündbare Verträge. Man hätte es durchgewunken, es wäre vielleicht sogar der Bevölkerung, was ziemlich sicher nicht gewesen wäre, aber nehmen wir an, es wäre der Bevölkerung. Dann hättest du jedes Mal, bei jeder Volksabstimmung, musst du reingehen und sagen, sagen wir, ja, wieso müssen wir das machen? Ja, Brüssel hat gesagt. Stell dir das mal vor und dann sind wir immer in dem, wir müssen, weil wir müssen in einem Vertrag, der nicht gut ist. Der Vertrag war nicht gut und darum haben wir ihn gekündigt.
Also wenn du sagst, die direkte Demokratie spielt, wenn man über den Schulhaus abstimmt, aber bei diesem Rahmenvertrag hat niemand etwas sagen. Nicht einmal ihr im Parlament haben etwas dürfen sagen. Ja. Wie findest du das Demokratie politisch?
Voll okay, weil de facto haben wir alle das nicht wollen. Alle Parteien haben wollen ein Schrecken mit dem Ende.
Ja, aber das Volk hätte ja können über das bestimmen. Und ich weiss nicht, ob man nicht heute könnte eine Abstimmung machen könnte, weil das, was wir jetzt haben, gerade im Zusammenhang mit dem Stromproblem, wir haben kein Stromabkommen etc., das sind wir in einem Sackgasse.
Das tut 0,000 zur Sache.
Sagst du?
Nein, ist es so. Für das müssten wir eine eigene Sendung machen. Aber wenn du einfach da irgendwie Sachen im Kontext tust, wo nichts
ein Stromabkommen ist nicht wichtig für die Schweiz.
Nein, das ist völlig irrelevant und schon gar nicht mit dem Strommangel zu tun. Im Gegenteil. Ich sage es nochmal. Keiner hat das wollen. Und es ist inakzeptabel, dass man einen grottenschlechten Vertrag, der auf mehreren Ebenen grottenschlecht ist, der Bevölkerung vorlegt.
Aber was soll jetzt denn passieren? Wie soll es weitergehen? Mit der EU.
Also wäre es auch nicht durch das Parlament.
Die SP war eigentlich eben die Europartei, gewesen, immer seit Jahrzehnten. Und jetzt ist nichts mehr passiert. Wir haben jetzt wieder längere Zeit einfach die Funkstelle. Was soll jetzt passieren, Schweiz und Europa, deiner Meinung nach, Jacqueline?
Ich finde es gut, dass jetzt eine Cooling-Down-Phase ist.
Wie lange soll die noch gehen? Also wie lange muss man Cool-Down machen? Sind jetzt gerade bald 2 Jahre wieder?
Nein.
1,5 Jahre.
Und man macht jetzt eine Sondierungsphase. Man muss ganz viele Sachen klären, weil am Schluss des Tages muss ein Verhandlungsmandat gemacht werden. Und wenn das Verhandlungsmandat eigentlich so wie das letzte wieder in eine Sackgasse führt, dann ist das sicher nicht dient. Das heisst, also, man muss sehr sauber abklären, was sind die genauen Eckpunkte. Also ich meine, nur ein Beispiel, über was verhandelt wird. Da geht es nicht irgendwie, man kann ja mit einer App lösen, so wie
die GLP das umpappelt. Man verhandelt auch über die rote Linie. Und
nein,
das ist immer
nein, es geht viel mehr ums Detail. Nehmen wir ein Beispiel, die EU zum Beispiel sagt, wenn man schaut, was ist ein gleicher Lohn für die gleiche Arbeit. Also wenn man zum Beispiel einen Kameramann von Deutschland in die Schweiz schickt, über sein Sendegesetz, ist jetzt seine Hotelspesen, wird das zum Lohn dazugezählt oder nicht? Und da ja die Hotelspesen höher sind als der Lohn, muss man sich mal vorstellen, oder? Das gibt einen riesen Unterschied, oder? Und das ist zum Beispiel zum Thema, was ist ein gleicher Lohn, wo dann entsprechend geschützt ist.
Naja, also wenn man das Problem nicht lösen kann, dann habe ich also das Gefühl...
Aber über das redet man 2 Jahre und die EU gibt keinen Millimeter nachher, oder?
Das vielleicht ist sie ein stärkerer Hebel.
Ja, natürlich, aber ein Ziel von der EU, lieber Roger, und die sollte man einfordern, ein Ziel, ist die Überwindung von der Machtpolitik durch eine Verrechtlichung von der zwischenstaatlichen Beziehungen. Mhm. Und genau das macht die EU eigentlich nicht. Sie setzt uns machtpolitisch unter Druck. Sie tut zum Beispiel sagen, Horizon, wo eigentlich nichts zur Sache tut, weil das ist ein Drittstaatenabkommen, das kriegen dann keine Verlängerung und so. Sie macht total auf Machtpolitik, genau, weil sie am längeren Hebel ist. Aber das ist gegen die Ziele der EU.
Gut, so wie die SVP argumentiert.
Da müssen wir nicht, da müssen wir nicht. Nein, ich argumentiere als Jacqueline aus einer linken Perspektive. Wir haben Werte, die wir schützen müssen. Und, das, und die EU würde in gewissen Sachen gescheiter das übernehmen, was wir haben und nicht wir das, was sie haben.
Reden wir über das andere aktuelle Thema. Bundesrätinnenwahl steht bevor. Das hat jetzt ziemlich viel Aufregung gegeben im Zusammenhang Mann, Frau, Josic oder nicht Josic etc. Reden wir über das, machen wir zwischen deiner Musik. Was ist der nächste Titel?
Auch ein Antikriegslied, Lord Greenville von Miles Stewart. Go and tell Lord Granville that the tide is on the turn. It's time to haul the anchor up and leave the land astern. We'll be gone before the dawn returns, like curses on the wind. From the ground, there's nothing here to keep us in this shanty town. None of us are caring where we're bound, like voices on the wind. And come the day you'll hear them saying that throwing. Jacqueline Badran und wir haben jetzt Diskussionen über die neuen Bundesratswahlen und vor allem im Zusammenhang mit der SP, wo ja 2 Regeln beachtet, immer Frau Mann und Westschweiz, Deutschschweiz. Aber zuerst einmal eine allgemeine Frage im Zusammenhang jetzt auch mit der Kandidatur, mit der gescheiterten Kandidatur von Daniel Josic. Für was bist denn du in Sachen Gleichberechtigung? Für gleiche Chancen oder gleiche Anzahl der Geschlechter? Das sind 2 verschiedene Sachen. Ja, lässt sich eigentlich wunderbar verheiraten. Ja, weißt, ihr redet das so an und labelt das so oberflächlich, irgendwie Chancengleichheit. Man hätte schon können sagen, oh, jede Kandidatur ist willkommen. Faktisch. Und faktisch hätten wir einfach zwei Frauen aufs Ticket genommen. Ist das etwa richtig? Ist das ist einfach fake, das ist einfach unehrlich und das schüren die Hoffnungen, die dann nicht erfüllt werden können. Es war völlig klar, wenn die SP mit einem Mann gekommen wäre, wir hätten 2-3 Wählerprozent verloren und es wären 10'000 Frauen auf Bern marschiert.
Gut, also, das heisst also, klar, eben, gleiche Anzahl ist wichtiger als gleiche Chancen.
Nein, es ist wichtig, dass wir sicherstellen, dass wir mit einem Mann und einer Frau vertreten sind. Es ist wichtig, dass wir auch sicherstellen, im Übrigen, dass wir ein gemischtes Team haben. Die Wissenschaft sagt, gemischte Teams, geschlechtergemischte Teams, gerade der Bundesrat in dieser heiklen Phase, funktionieren einfach viel besser. Wir sind die das sicherstellen, denn SVP kriegt das nicht backen. Also es spricht alles dafür. Es tut mir sehr leid für den Dani Josic, aber das ist richtig. Und ich bin froh, sind wir eine Partei, die das nicht hinten macht, weil der Dani Josic hätte auch hinten lobbyieren für sich. Und wir hätten auch einfach schauen, dass faktisch dann am Schluss sowieso nur zwei Frauen auf dem Ticket sind. Das wäre unehrlich
gewesen. Gut, aber jetzt kommt ja die USO, die ist ja immer noch da. Die früheren Juso-Leute sind in der Chefetage. Der Peter Bodemann hat in meiner Sendung gesagt, bei diesen beiden schlafen wir die Füße ein. Die haben einen völlig neuen Stil. Empfindest du das auch so?
Wer die beiden neuen?
Ja, Wermuth und Meier. Bei denen schlafen ihnen im Füße ein.
Überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht. Gut, was der Bodemann sagt, ist jetzt irgendwie...
Weil jetzt interessant ist. Ja, das kann man abtischen. Gut, oder? Klar. Aber die Juso, eben, wo ja dann immer vielleicht schon wieder die nächste Führung sind, sagen, wir brauchen 3 linke Bundesräte oder wir müssen rausgehen aus dem Bundesrat in die Opposition. Was sagst du denn da dazu?
Ja, die dürfen das sagen.
Ja, aber dürfen das sagen, aber liegt es richtig?
Es könnte sein, dass das irgendwie. Wenn wir das für ernst nehmen und nicht einfach, wie ihr Journalisten dazu neigen, das einfach so...
Du, hör jetzt mal auf mit ihr Journalisten. Ich sage nein, nicht ihr Politiker. Und ich rede mit dir als Person. Mir als Person, bitte.
Also gut, dann tu du aufhören immer so mit diesen recht oberflächlichen Zuschreibungen. Aber es könnte interessant sein, wenn man diese Haltung einnehmen würde. Und die ernsthaft würde einnehmen, was das für die Mobilisierung von Rot-Grün, oder? Es geht ja dann darum, dass wir 2 SP und einen grünen Bundesrat haben. Ich meine, wir haben zusammen 30% Wähleranteil und wir hätten eigentlich 3 Bundesräte gut. Wäre noch interessant zu schauen, was das für die Mobilisierung der Fall ist. Ob man das dann in der Realpolitik so durchziehen würde, das würde ich jetzt dann eher bezweifeln.
Also, schauen wir doch mal ein bisschen schauen, eben die Überlegungen, wie die in der SP sind, wenn wir jetzt zurückschauen. Otto Stich war Bundesrat, noch vor deiner Zeit, ist 1 Jahr vor der Wahl zurückgetreten, damit der Moritz Leuenberger können Bundesrat werden konnte. Der Moritz Leuenberger ist 1 Jahr vor der Wahl zurückgetreten, damit Simonetta Sommaruga können wählen konnte. Und Simonetta Sommaruga ist jetzt 1 Jahr vor der Wahl zurückgetreten, damit wieder eine Frau gewählt werden kann und die SP ihren zweiten Bundesratssitz behalten kann. Strategie funktioniert offenbar über Jahrzehnte. Ist immer die gleiche.
Also, wenn ich mich richtig erinnere, ist der Otto Stich aus Protest gegen einen Bundesratsentscheid eigentlich damals zurückgetreten. Und wenn ich etwas gelernt habe und nicht aus irgendwelcher Strategie und der Moritz ist zurückgetreten, weil er dann doch nach 15 Jahren doch recht von der Basis auch und von der Partei...
Hast du ausgedrängt worden?
Eine Art, ja. Wenn ich das richtig bin, noch nicht dabei gewesen, weil ich das richtig im Kopf habe. Auf alle Fälle. Und jetzt irgendwie finde ich jetzt ein bisschen frech. Wenn Simonetta, der Grund, warum sie zurücktritt, ist ja ein persönlicher...
Aber sie ist ein Glücksfall, taktisch gesehen ein Glücksfall.
Ja, aber das ist etwas anderes, als wenn es eine absichtliche Strategie ist. Nein, ich...
Nur weil es zum dritten Mal passiert, hintereinander.
Ich bedauere es enorm, dass Simonetta ist eine die beste Bundesrätin, die wir ever hatten, das ist meine Meinung. Und ich bedauere es außerordentlich. Und ich hätte es auch sehr begrüßt, wenn sie nachher auch jetzt nachher noch mal gekommen wäre. Weil es gibt niemanden wie sie, der für Sachen, wo man denkt, ist chancenlos, Mehrheiten beschafft. Sie ist grossartig.
Also, tun wir das noch mal anschauen. Eben Mann, Frau, Deutschschweiz, Westschweiz. Beim Rücktritt Moritz Leuenberg ist Simonetta Sommaruga gekommen. Das sind zwei Frauen gewesen. Gal Mireille ist erst später zurückgetreten und hat damit ermöglicht, dass ein Westschweizer Mann hat kommen konnte. Der Alain Berset. Und seitdem ist also die Westschweizer SP-Boygruppe am Ruder. Nicht nur das Mal. Also, wenn man es jetzt anschaut, wenn jetzt eine Frau kommt aus der Deutschschweiz, dann wird auch das erste Mal wieder jemand aus der Boygruppe kommen. Vom Christian Oeuvre, wahrscheinlich der Roger Nordmann und der Herr Meier, oder? Und die Deutschschweizer Männer während Jahrzehnten werden in die Röhren schauen. Ausser sie bringen mal wieder etwas an. Du hast sogar richtig gesagt, mal zwei Frauen. Dann können sie wieder wechseln.
Genau. Ja, das ist halt bei uns so. Mit unserer Geschichte und als Gleichstellungspartei und mit unserer Geschichte, die wir haben, die sehr einschlägig war. Lilian Uchtenhagen ist nicht gewählt worden. Wir haben uns den Otto Stich, der übrigens ein hervorragender Bundesrat geworden ist, vor die Nase gesetzt. Dann ist Christiane Brunner. Und wir haben uns den Mathe vor die Nase gesetzt. Bei dieser einschlägigen Geschichte, glaube ich, können wir Transformation, oder? Das ist ja immer ein bisschen ein Dilemma mit Deutschschweiz, Weltschweiz. So wie wir es letztes Mal gemacht haben, der Wechsel nur über zwei Frauen.
Gut, eben, aber ich frage mich, ob der grosse Strateg Löwra schon dort einfach so weit vorausgedacht hat, beim Rücktritt Leuenberg, es muss eine Frau kommen, dann kann ich meinen Spezi Bärsehnen bringen. Nur so.
Das weiss ich nicht.
Offenbar, es hat funktioniert und jetzt sollte es weiter funktionieren. Also, wir nehmen die Sendung übrigens am Freitag auf. Also bevor die SP...
Ihr glaubt immer... Es hinten einer, der so Marionettenfäden irgendwie zieht und das funktioniert so. Das mag vielleicht in einem Konzern oder in einem Unternehmen so sein. Aber in der Politik ist so viel mit Zufall behaftet und man muss einfach sagen, Gal Mireille ist eigentlich eine logische Kandidatin gewesen und, aber auch vor allem Simonetta ist die logischste Kandidatin gewesen. Und wir haben halt wahnsinnig viele gute Frauen, das ist halt einfach so. Und das liegt daran, dass wir das auch jahrzehntelang aufbauen haben, was die anderen irgendwie nicht gemacht haben. Und das macht sich jetzt zahlt, dass wir halt so viele gute Frauen haben.
Gut, so viel gut.
Aber es wird hinten nicht so, wie du dir das vorstellst.
Ja, Politik ist halt eben doch ein bisschen komplexes Gebilde und so.
Viel mit Zufall. Right time, right place, right moment.
Also, jetzt ist Eva Herzog ganz klar, wie sie überall genannt, als Favoritin. Die WOTZ, eigentlich die linke Zeitung, die da war, zieht gegen sie her, oder?
Ja.
Hilft ihr das in Bern, bei der Bundesversammlung?
Keine Ahnung, ich
meine, auf
die Frage nicht.
Nein, gleich, interessant, jetzt haben wir also eine Favoritin, eine Frau, die steht rechts. Und der ehemalige Pressesprecher von der Basler SP hat sie bezeichnet als Mediensprecherin von Novartis und Roche. Wegen ihrer Unterstützung von der Unternehmenssteuerreform 2016. Sie gilt also ganz, ganz rechts. Und jetzt ist die Frage eben, ob sie die Basis, wie du immer wieder sagst, so eine SP-Bundesrätin will?
Nein, ich glaube, also... Dass Eva Herzog sich vehement für ihren Standort einsetzt, das darf sie und das muss sie sogar als Finanzdirektorin, wo sie damals war, wo es bei der USR 3 war, und aber auch als Ständerätin. Und da muss dann schon noch wissen, im Standort Basel-Roche, und der Standort, das ist ein symbiotisches Verhältnis. Mhm. Roche macht wahnsinnig viel für den Standort, steht auch zum Standort, Arbeitsplätze, Steuern, aber auch sehr viel Spenden und so weiter. Das ist anders bei uns in Zürich mit dem Bankenplatz. Da haben wir kein symbiotisches Verhältnis. Da kommt der Bankenplatz, macht die Hohlhand, aber geben nicht. Also in Basel ist geben und nehmen. Und darum stehe ich vollkommen dahinter, dass die EVA auch dort spezifische Interessen wahrnimmt.
Aber
die NZZ und wenn sie dann im Bundesrat kommt, dann gehe ich davon aus, dass sie dann eine Bundesrätin ist für alle Regionen.
Ah gut, das für alle Regionen, aber die NZZ titelt eben heute am Freitag, wo wir das aufnehmen, wie pharmafreundlich ist Eva Herzog wirklich? Die Antwort ist dort ziemlich stark. Und damit eben im Parlament, man wird immer gewählt von den anderen Parteien, nicht die eigenen, kann man sagen, ist das schon fast carte blanche, oder?
Ich finde das auch richtig, dass sie in dem sind. Ich meine, man muss einfach sehen, die Pharma ist irgendwie für, glaube, 40 oder 50% von unseren Export zuständig. Ist einer von den grössten Arbeitgeberinnen in der Schweiz. Ist für Forschung und Entwicklung ganz Milliarden aus in unserem Standort. Wir natürlich auch. Also wir hübeln die Pharma natürlich auch. Aber immerhin ist dort in dem Bereich ein bisschen ein Geben und Nehmen. Und ich sehe eigentlich nicht ein. Also die EVA, natürlich, wenn sie aufs Ticket kommt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die bürgerliche Mehrheit auch die EVA wählt. Wobei die EVA ist politisch, von ihrer Wertehaltung und so weiter, fast am gleichen Ort wie die EVA. Also die ergänzen sich eigentlich fast
nicht. Erstaunlich, weil die SP-Führung ist ganz links, oder? Und die Kandidatinnen, die jetzt eben da genannt worden sind, sind eher am rechten Flügel.
Das ist jetzt an dem komisch.
Nein, weil das kann nicht im Interesse sein von Cedric und Mattea, weil die vertreten einfach die andere Sachen.
Nein, das ist logisch. In Majorzwahlen, Personenwahlen, dass du immer in der Tendenz die Gemieteten nimmst. Warum? Weil, ich sage jetzt mal, pointierte Positionen in solchen Gremien gar nichts bringen, weil die gehen unter, das tut gar nichts zur Sache. Also brauchst du immer in der Tendenz, wie soll ich sagen, gemietete Menschen, die eben nicht die pointierten Varianten erzählen. Das gilt für alle Parteien übrigens, gilt auch für die SVP.
Eben
die krassen Hardliner, die haben keine Chancen im Parlament.
Logisch. Aber wie wichtig ist neben dem, dass man eben so eine Art Mittehaltung hat, auch wie man auftritt, oder? Also der Albert Röst ist dort der grosse Favorit und man denkt, der ist auch volksnah, so à la Ogi oder à la Mingeren, hat so einen happige Berner Dialekt. Und da frage ich mich, und Eva Herzog, hast du das Gefühl, die ist volksnah? Und ist das überhaupt wichtig für die SP, dass man Bundesrätin hat, die volksnah ist und irgendwie damit vielleicht auch Stimmen und Sympathie für die Partei holt?
Weiss ich nicht. Man sagt ja immer, Bundesräte sind nicht entscheidend für Parteistimmen. Wie Doris Leuthard ist immer sehr beliebt gewesen. Es hat irgendwie der Mitte nicht geholfen.
Ja, aber sie sind einfach nicht so schnell runtergefallen, wie es für den Zustand geht.
Wer weiss das schon? Es ist nicht besonders gut erforscht.
Genau.
Also, es ist nicht,
genau.
Es wären dann ein bisschen Behauptungen. Aber ich weiss nicht, was ist die Frage?
Eben, also dass ihr vielleicht hättet, also vielleicht wäre es sinnvoll, es war eine Doppelfrage, das sollte ich nicht machen. Wäre es wichtig, dass ihr eine volkstümliche Bundesrätin habt? Und B, wäre das die Eva Herzog?
Also ich finde die Eva total sympathisch und im Fall, also die hat einen Humor, das staune ich immer wieder, die ist im Fall so witzig. Ich weiß nicht, also ich finde jetzt die nicht irgendwie besonders nicht volksnah. Aber klar, natürlich ein Image, so wie eine Ruth Dreifuss als Landesmutter, so, natürlich von der Ausstrahlung her, Elisabeth Baumschneider vielleicht mehr. Aber das ist irgendwie, hey, ich meine, wir leben die Krisensituationen, so Überlegungen machen wir uns gar nicht. Das Amt ist so schwierig. Das ist so ein schwieriges Amt. Und da braucht es einfach gute Leute, die das können. Und zum Glück haben wir drei Leute, die man einfach sagen, die können das nicht nur, die haben auch bewiesen, dass sie es können. Und die EVA gehört in hohem Mass dazu.
Letzte Frage, du sagst immer, du sagst harmoniesüchtig.
Bedürftig.
Ja. Ich habe nicht den Eindruck in dieser Sendung, das Gegenteil.
Ja, weißt du, ich gehe im Streit nicht aus dem Weg. Nein, wenn er da ist, dann nehme ich das in Kauf, aber ich suche ihn nicht.
Gut, also ich auch nicht. Ich habe einfach Fragen gestellt. Ich mache meinen Job, du machst deinen Job. Das ist Jacqueline Badlan. Danke vielmals, dass du gekommen bist in dieser spannenden Situation, die wir gerade haben vor den Wahlen. Das Buch heisst «Bodenständig und beharrlich» von der Nathalie Zeindler. Jacqueline Badrans Weg ins Bundeshaus. Und übrigens, ab heute kann man es schon auf YouTube sehen, meine Fernsehsendung mit dem Moritz Leuenberg, der schon erwähnt worden ist, genau über diese Themen und man kann es dann schauen auf Bluesum. Danke dir vielmals. Letzter Musiktitel kannst du noch sagen, Jacqueline?
Du kannst zaubern von der Bab. Das einzige nicht Anti-Kriegslied.
Das ist der Doppelpunkt. Dein erster Doppelpunkt heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Bleistift, Gedanken bei dir, setz ich ohne Höhe, was sich abspielt für der Tür, bis ich aufrutsch in die Zick, in der dich für mich nicht auf und mir mein Leben für da Rix, ob immer fürkelt wie ein Strauf. Du kannst zaubern, wie den Mann die Karte lädt. Darin zu jetzt muss es hin. Jeder andere hätte gesagt, es ist zu spät. Der Typ ist fertig, ne, der Typ, der kriegst du wirklich nicht mehr hin. Im Rücken zur Wand, spaßend und jede Nacht voll bohrig. Mit bisschen Verstand, passend. Total von der Rolle war ich ein Schlechterer als mir, wie du mich.
Doppelpunkt, die legendärste Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1. Nutzen Sie jetzt Gelegenheit. Nur noch bis am 2. Dezember. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.